Auch von mir noch einen schönen guten Morgen. Wir sind in Horb losgefahren und da war Nebel und trüb und keine Sonne und nichts. Und dann kommt Weiden hoch, Mössingen. Oh, ist das schön hier oben. Und mir ging die Sonne richtig so gegen die Backe. Und ich habe zu Therese gesagt, boah, das ist gut, dass wir gekommen sind. Ja, ja, Grüße aus Horb. Ihr könnt auch weiter für uns in Horb beten. Das mit unseren Gemeinderäumen zieht sich scheinbar noch ziemlich lang hin. Ihr wisst, da hat es ja gebrannt und alles stinkt. Die Teppiche und Polster, alles stinkt nach Rauch. Und ja, wir müssen Geduld haben, sind ein bisschen bei der FEG, ein bisschen in Hochdorf in einem Gemeinderaum. Ah, das ist alles nicht so optimal, aber es geht und es kommen neue Menschen dazu. Ja. Könnt ihr mal kurz zurückdenken an Silvester? Das ist doch noch nicht so lange her. Wenn man abends noch zusammen ist an Silvester und das 2023 beschließt und da kommt es doch, dass man sich auch was wünscht für das neue Jahr, oder? Das haben sich doch bestimmt von euch einige was gewünscht und manche sogar mehrere Sachen. Ich will jetzt keine Handzeichen haben, aber ich denke, das ist doch vielleicht noch in Erinnerung, dass wir uns gewünscht haben, ja, für die Kinder vielleicht was Besonderes oder für mich oder in der Gesundheit oder sowas. Ich möchte euch einladen, den Psalm 27 aufzuschlagen. Denn da ist ein Wunsch, der hat mich nicht mehr losgelassen. Und da muss ich so oft dran denken. In Psalm 27, bei mir ist es der Vers 4. Da sagt nämlich der Psalmist: Ich habe mir nur eine Sache gewünscht. Eins habe ich von dem Herrn erbeten. Danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nachzudenken, oder eine Bibel sagt, glaube ich, um nachzusinnen. In meiner heißt es, um nachzuforschen in seinem Tempel. Das ist alles, was ich mir wünsche. Ich möchte wohnen, auf dieses Wort kommt es mir jetzt heute Morgen so besonders an, zu wohnen im Haus des Herrn. Ich möchte dort wohnen, wo der Herr ist. Wir sehen an der Beschreibung, am Schluss heißt es nachforschen in seinem Tempel. Also zu der Zeit war das damals die Stiftshütte oder schon der Tempel, je nachdem. Und er legt Schwerpunkt auf dieses Wohnen. Wohnen ist... Theresa ist heute hier mit mir. Wir sind x-mal umgezogen. Schon ich als Student mal da. Und dann haben wir gedacht, wir können in Mannheim bleiben. Und das Umziehen ist so furchtbar. Und dieses Wohnen ist ja ein Ort, wo du dich so sicher fühlst, dass du dich auf eine Matratze legen kannst und die Augen zumachen kannst und du schläfst ein. So sicher bist du dir dort, wo du wohnen kannst. Und wir denken manchmal an die Bilder, die wir sehen von Flüchtlingen, Obdachlosen, von die jetzt aus der Ukraine flüchten, hierher kommen oder irgendwo hinrennen, weil ein Erdbeben ist, die keine Wohnung haben. Und wir dürfen eine Wohnung haben, wo es nicht reinregnet, nehme ich mal an, ja, bei euch. Und wo man warm machen kann und wo vielleicht Menschen sind, die mich brauchen oder die ich brauche oder mit denen wir einfach gern zusammen sind. Ja, ich denke, ich habe mir damals, als ich noch nicht verheiratet, auch gewünscht, mit jemandem zusammen zu wohnen, wo man alles miteinander teilen kann, im selben Haus, in denselben Zimmern. Und der Psalmist sagt, ich wünsche mir dieses eine, zu wohnen, dort, wo ich den Herrn besonders vor mir haben kann, anzuschauen, alle Tage meines Lebens dort zu sein. Dort mein Ziel zu erkennen. Dort fühle ich mich angekommen, ja. Wir haben im Italienischen ein sehr schönes Lied, wo es heißt, non andare più via. Das heißt, nicht mehr von dort weggehen. Also, wir schätzen ja manchmal so bei besonderen Anlässen, auf Freizeiten oder die Gemeinschaft so stark, dass wir sagen, ach, könnten wir doch noch an die Freizeit noch mal eine Woche anhängen, ja? Weil, und daher dieses Lied, non andare più via, nicht mehr weggehen, nicht mehr umziehen, nicht mehr packen müssen, sondern angekommen sein. Das wünscht sich der Psalmist. Auch wo wir uns nach unserem eigenen Geschmack einrichten können, ja? Wo keiner kommt und sagt, was für eine blöde Tapete hast du da hingemacht oder was läuft da für Musik bei dir, mach das Ding aus, sondern da sind wir daheim. Und da können wir uns hinsetzen und es genießen. Er sagt beim Herrn, da möchte ich nämlich die ganze Zeit über das nachsinnen, was er ist, was er getan hat. Denn über das nachzusinnen, was er getan hat, da reicht mir die Zeit nie. Und das kommt auch noch, ihr kennt doch alle den Psalm 23, ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht und so weiter. Und wisst ihr noch den letzten Satz in dem Psalm? Nochmal laut. Seht ihr, das ist es. Ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Und dann brauche ich nicht noch schnell den Kredit oder am Haus noch unbedingt das und das machen oder das ist dann alles nicht mehr so wichtig. Auch im Psalm 84 kommt das nochmal so schön zum Ausdruck. Psalm 84 ab Vers 2. Psalm 84 ab Vers 2. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele. Ja. Das heißt, schmachtet meine Seele. Ja. Es verzehrt sich etwas in mir. Es verbraucht sich in dieser Sehnsucht, in diesem Verlangen, in deinen Wohnungen zu sein, nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Sogar der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegt. Deine Altäre, ja, die Gegenwart Gottes war ja damals besonders in der Stiftshütte am Tempel, wo der Schafzüchter oder Rinderzüchter, sie hatten ja alle Vieh sehen konnte, wo Gott mein Opfer verzehrt. Deine Altäre, Herr. Herr der Heerscharen, mein Gott, mein König, glückselig, die in deinem Haus wohnen. Seht ihr, da ist es wieder. Glückselig, die in deinem Haus wohnen. Nicht ab und zu einen Besuch machen. Die dort wohnen. Stets werden sie dich loben. Und jetzt noch Vers 11 im selben Psalm. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass dass dort, wo du wohnst, Herr, schon ein Tag mich so viel mehr glücklich macht als viele, viele andere Tage woanders, dass ich jetzt das sagen kann. Das ist meine Wahl. Das ist meine Sehnsucht dort bei dir. Also ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Auch wenn dort tolles Essen oder viel Geld oder Applaus für mich oder was weiß immer. Dort ist auch so viel Negatives. Mich sehns nach der Schwelle des Hauses des Herrn, dort zu wohnen. Und wenn es nur ein Tag ist. Und Psalm 73, ich lese zurzeit die Psalmen in meiner Stille, und jetzt habe ich in der Zeit gemerkt, ja, das sind ja ganz viele Gedanken, die alle in dieses Wohnen gehen. In dieses bei dem Herrn zu Hause sein. Kapitel 73, Psalm 73, da heißt es in Vers 23. Doch ich bin stets bei dir. Du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Durch deinen Rat wirst du mich leiten und nach der Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen. Wen habe ich im Himmel? Neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Ja, er sagt einfach, ich merke, dass mich alles andere nicht wirklich sättigt, nicht wirklich Zufriedenheit bringt, nicht wirklich glücklich macht. In Gemeinschaft mit dem Herrn leben ist das Einzige, was dauerhaft Freude macht. Und jetzt schlagt mal Johannes Kapitel 1 auf. Dort ist das so schön plastisch ausgedrückt, oder dort sieht man es. Johannes Kapitel 1, Vers 37. Johannes der Täufer hat so eine Autorität von Gott, dass Scharen von Menschen kommen und ihre Sünden am Jordan bekennen und sich zur Reinigung von Johannes untertauchen lassen. Und dann sagt Johannes, das ist das Lamm Gottes, und zeigt auf den Herrn Jesus. Und dann laufen ihm zwei Jünger weg, und zwar Johannes und Andreas, laufen dem Johannes dem Täufer weg. Und jetzt heißt es in Vers 37, und die zwei Jünger hörten ihn reden, also den Johannes den Täufer, und folgten Jesus nach. Das heißt, die zwei lassen ihren bisherigen Meister stehen und gehen hinter Jesus her, den Johannes so klar bezeichnet hat. Vers 38, Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo wohnst du? Seht ihr, hier ist das Wort. Wo wohnst du? Wir würden heute sagen, dürfte ich deine Adresse haben und dürften wir mal klingeln bei dir? Dürfte ich mal zu dir kommen? Ja, wo wohnst du? Und 39 antwortete der Herr Jesus, er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde, also das ist nachmittags um 4. Also zwei Jünger wollen die Wohnung des Herrn Jesus. Mal dorthin, ja, mal ihn besuchen. Und der Herr Jesus sagt ein Wort, das steht dann am Schluss in der Offenbarung so ganz deutlich, kommt, komm, ihr könnt mitkommen. Und dann heißt der Text, sie waren den restlichen Tag, die ganze Zeit bei ihm, sie blieben jenen Tag bei ihm. bis nachmittags und konnten sehen, wie hat er sein Haus oder seine Wohnung eingerichtet, was für eine Farbe ist an den Wänden, was steht da für Möbel, ja, und vor allem, wie ist er in seinen vier Wänden? Wie verhält er sich zu uns oder zu anderen Leuten, die kurz reinkommen? Oder wohnt noch jemand bei ihm? Wie ist er? Wie ist er zu uns? Wie spricht er mit uns? Wie benimmt er sich? Das ist, denke ich, das, was sie dann am meisten für lange Zeit beschäftigt hat. Und das bis nachmittag. Werdet ihr gern auch mal würde jemand mal die Hand heben und sagen, ich würde auch gern mal dem Herrn Jesus damals einen Besuch gemacht haben? Ja. Also ich muss unbedingt strecken. Das wäre doch wirklich super gewesen, ja? Wir könnten mal dort wie Maria, die Schwester von Martha, nachhocken und ihn anschauen und sehen und hören, vielleicht ein paar Fragen stellen. Und wie er vielleicht etwas auf den Tisch stellt. Wir wollen sehen, wo du wohnst. Denn wie du wohnst, da kann man dich auch kennenlernen, ja? Ich habe eine Frage dazu. Wie sieht es aus mit meinem Verlangen, mit meinem Durst nach Gott, mit meiner Sehnsucht in Gottes Gegenwart zu sein und ihn immer mehr zu beobachten und immer mehr ihn zu studieren und immer mehr über ihn nachzudenken? Wie stark ist deine Sehnsucht? Ich weiß noch gut, als wir in der Gemeinde bei uns in Horb die Person des Jakob, Sohn von Isaak, Enkel von Abraham, studiert haben, was da in seinem Leben alles schiefgelaufen ist und manches gut und wie der mit der Zeit gewachsen ist. Aber was uns, auf jeden Fall mich, bei dieser Biografie viel mehr interessiert hat, das war, wie Gott mit ihm umgegangen ist. Wie hat sich Gott Jakob gegenüber verhalten? Wie oft hat er ihn nach seinen nach seinen Blamagen, nach seinen schlechten Verhalten, wie oft hat er ihn immer wieder angenommen? Wie oft hat, und ich stelle jetzt mal die Frage provokativ, wie oft hat Gott ihn nicht fallen lassen? Wie oft hat Gott ihn nicht gesagt, okay, also dieser Mann, das war ein Fehler, dieser Jakob, lassen wir es bleiben, ich wähle jemand anders. Nie hat Gott ihn fallen lassen. Und so frage ich jetzt uns, kommt euch auch diese Sehnsucht, dieser Durst, Gott immer besser kennenzulernen, wie er mit uns umgeht, was er vielleicht durch Krankheit alles Positives in mir wirken konnte, was er durch ein Unglück in der Familie alles Wunderbares wirken konnte in uns. Wie wunderbar er eigentlich ist. Da muss ich mich erstmal hinsetzen und mir mal Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Ja, am besten dort wohnen. Und über ihn nachdenken. Ihm zuhören und über seine Führungen staunen. Ich habe auch manchmal gedacht, ich hätte einige Entscheidungen in meinem Leben wirklich grottenfalsch gemacht oder wirklich daneben. Und vielleicht war es auch daneben. Aber der Herr hat so etwas Wunderbares daraus machen können, dass ich sage, das ist ja wunderbar, dass daraus jetzt Gott etwas so Schönes machen konnte. Und dann habe ich sehr viel, ihr wisst, wir haben 7 Kinder, dann habe ich sehr viel mehr Zuversicht für meine Kinder. Denn da sehe ich auch Sachen, die sind nicht so optimal, ja. Und dann habe ich sehr viel mehr Zuversicht und Geduld mit meinen Kindern, dass Gott da draus etwas Wunderbares, weil er so ein wunderbarer Gott ist. Noch ein bisschen weiter im Johannes, Kapitel 6. Kapitel 6, ab Vers 66. Da steht erst etwas ganz Negatives. 6,66. Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr auch weggehen? Sozusagen, ja, ihr müsst nicht immer hinter mir her sein. Ihr müsst nicht euch gezwungen fühlen, mir zu folgen. 68. Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Herr, okay, diese Einladung und die ganzen Menschenmengen sind nicht mehr da. Wir sind jetzt nur noch 12 plus du und, aber zu wem sollten wir denn gehen, Herr? Du hast Worte und deshalb denken wir nicht im Traum dran, dich stehen zu lassen. Und unser Leben ist jetzt mit dir. Unser Leben ist jetzt an dich orientiert. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ich möchte jetzt eine Seite umschlagen und das, was wir bisher gesehen haben, diese Sehnsucht von Menschen, bei Gott zu wohnen, mal von der anderen Seite anschauen. Also die Rückseite davon, ich finde die nämlich noch viel spannender. Und zwar als einleitenden Vers in Jesaja 65, Jesaja 65, den Vers 2. Jesaja 65, den Vers 2, da spricht Gott nämlich. Und er sagt: Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, das nach seinen eigenen Gedanken auf dem Weg geht, der nicht gut ist. Gott beschreibt sich dem Volk gegenüber als jemand, der von morgens bis abends die Arme ausbreitet und sagt: Kommt doch zu mir. Am Ende des Verses haben wir gelesen, die Leute gehen nach ihren eigenen Gedanken auf schlechten Wegen. Und Gott ruft: Komm doch zu mir! Das heißt, die Bibel zeigt uns Gott als jemand, der vielleicht sogar ein noch stärkeres Sehnen hat, dass Menschen sich von Gott so passend machen lassen, dass sie zu Gott passen, dass sie bei Gott in der Nähe sind, dass Gott sie bei sich haben kann. Also Gott sehnt sich nach Menschen in seiner Nähe, als wir angefangen haben, das zweite Buch Moses zu studieren, da heißt es ganz deutlich am Anfang, sie sollen mir diese Materialien sammeln, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohnen kann, wünscht sich Gott. Ich möchte dieses neue Volk, das von meinem Abraham herstammt und von meinem Jakob, dieses neue Volk möchte ich so reinigen, so zu mir passend machen, so formen, dass ich sie als meine Wohnung benutzen kann. Ich möchte bei ihnen wohnen. Da mussten sie die Stiftshütte mit dem Zaun drum und alles Mögliche so einrichten. Gott wollte sie nicht ab und zu besuchen, sondern er wollte dort fester Wohnsitz, fest bei ihnen wohnen. Das kommt jetzt dazu, ihr Lieben. Wisst ihr noch, dass der Herr Jesus über Jerusalem geweint hat? Wollen wir seine Worte mal aufschlagen? Matthäus 23. Matthäus 23. Es gibt den Vers auch in Lukas, aber wir lesen ihn jetzt mal hier. Matthäus 23, ab den Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Ganz deutlich die Sehnsucht Gottes nach Menschen um ihn herum, die ihn wertschätzen können, die ihm gerne folgen, die nicht mehr woanders sein wollen. Das mag er, das will er, das sucht er, dafür arbeitet er. Und der Herr Jesus, der ja praktisch schon von Anfang der Bibel gewirkt hat, der zu Mose gesprochen hat, ja, es war ja der Herr Jesus damals, der Mose gerufen hat und so weiter, der zu den Propheten gesprochen hat. Er sagt hier, ich habe so oft versucht, euch bei mir zu haben und euch so richtig in Harmonie und wie eine Henne ihre Küken bei mir reinzulassen, bei mir reinschlupfen zu lassen und dann dort zu bleiben. Das habe ich mir so gewünscht. Und ihr wollt nicht, und ihr wollt nicht, und ihr wollt nicht, und ihr wollt nicht. Man könnt heulen. Und der Jesus hat geweint über Jerusalem. Also diese Seite, diese zweite Seite heute Morgen, die kommt mir fast denn das ist nicht hier die menschliche Sehnsucht, sondern das ist eine göttliche Sehnsucht. Eine ungestillte Sehnsucht Gottes nach gereinigten Menschen in seiner Nähe, die mit ihm auf gleicher Wellenlänge ticken, sagt man heute, ja? Darf ich mal was fragen? Dass der Herr Jesus sich so nach Menschen sehnt und der du zuhörst, du bist ja ein Mensch, nach dem sich der Herr Jesus sehnt, ihn unter seine Flügel zu nehmen. Berührt dich das? Berührt dich das in deinem Herzen, dass der Schöpfer, der die Welt erhält, der am Kreuz sein Leben gegeben hat, auferstanden ist im Himmel, der regiert, dich so sehnsüchtig unter seine Flügel haben möchte? Lass das doch zu, dass dich das berührt. Erlaube doch in deinem Herzen, dass dich das anschuckt. Der Allmächtige sehnt sich nach Menschen, die waren Sünder, die waren ganz verquer, die waren die unmöglichsten Typen. Aber ich kann sie und ich tue das, ich mache sie so zurecht mit über die Jahre und über Schicksalsschläge und über schöne Stunden und über traurige. Ich mache sie so zurecht, dass sie immer mehr zu mir passen. Wie hat der Herr Jesus zu den beiden Jüngern gesagt? Kommt, komm, komm doch. Such doch meine Nähe. Ich sehne mich so sehr danach und diese Sehnsucht, diese meine göttliche Sehnsucht ist noch nicht gestillt. Wenn ich das höre, Geschwister, dann kann ich nicht einfach so jetzt irgendwas anderes machen oder einen Witz erzählen oder irgendwas. Das geht nicht, denn das geht ja frontal auf meine gesamte Existenz, dass der Herr Jesus sich nach mir sehnt. Das schüttelt mich ja ganz durch. Da muss ich ja mal allein in den Wald reinlaufen, um mal ganz allein zu sein und dem Herrn Jesus eine Antwort zu geben, die so richtig von innen, von ganz tief kommt, weil ich ihm das glaube, dass er sich nach mir sehnt. Da darf niemand ans Telefon bei mir klingeln, wenn ich darüber nachdenken muss. Jesus hat Sehnsucht nach mir und sagt, die ist immer noch nicht ganz gestillt, da fehlt's noch an einigen Menschen. Sag doch ja, ja, es gibt ein Lied, sag doch ja, er sucht auch dich, so ähnlich. Ja, wie das möglich ist, dass sündige Menschen so unter Gottes Flügeln sich aufhalten können für immer. Ich denke, das wisst ihr, das braucht ich hier, aber vielleicht sage ich trotzdem ganz kurz, wenn du dich sehr sündig fühlst oder sehr unwürdig, dann schau doch auf das Opfer des Herrn Jesus, dass der Herr Jesus am Kreuz alle bis zu letzten deiner Sünden, auch die Sünden, die dir morgen passieren oder übermorgen passieren, bis zu letzten deiner Sünde weggetragen hat, abgesühnt hat, abgegolten, weggewaschen und du jetzt wirklich ohne Sünde zu ihm kommen darfst und immer wieder Vergebung in Anspruch nehmen kannst und immer wieder ohne Sünde bei ihm unter seinen Flügeln sein, berechtigt sein darfst. Nimm das an. Und Johannes 14 noch, da sieht man es auch nochmal so stark. Johannes 14, ab Vers 2. Da geht es wieder um das Wohnen. Johannes 14, 2. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, viele Appartements, viele Zimmer, da kann man wohnen zu Tausenden, ja? Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wir können auch lesen, euch die Wohnung zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Das heißt, der Herr Jesus ist im Moment beschäftigt, Wohnungen herzurichten. Wir mieten ja Wohnungen in Kalabrien immer wieder. Auch jetzt ist schon die Planung fertig im Juni. Eine Wohnung haben wir dort schon verabredet, den Preis und alles. Und diese Leute dort in Kalabrien, die müssen auch die Wohnung immer wieder herrichten. Ja, der Herr Jesus tut gerade Wohnungen für uns herrichten. Da gibt's keine Miete zu zahlen. Und die sind, diese Wohnungen, die sind optimal. Nicht wie so manche Wohnungen, die wir in Kalabrien vorfinden, wo das nix und das ist kaputt. Und die Wohnungen, die der Herr Jesus vorbereitet, die sind optimal. Damit, wo ich bin, auch ihr seid. Seht ihr diese Sehnsucht? Ich schwärme jetzt, natürlich schwärme ich für etwas, aber ich schwärme keine Fantasien raus hier bei euch, sondern das sagt der Herr Jesus. Er macht der Theresa und mir und euch alle, er macht jetzt gerade die Wohnungen für uns fertig. Boah, das ist fast zu schön, zu super. Und jetzt kann ich natürlich nicht ein paar Verse aus der Offenbarung weglassen, denn da geht's auch um die neue Stadt. In Offenbarung 21, gerade ein paar Verse. Die neue Stadt zum Wohnen, Geschwister, zum Wohnen, zum sich dort für immer niederlassen und nie mehr weggehen. Kapitel 21, Vers 3. Also es wird vorher schon gesagt, die Stadt, die herabkam vom Himmel und so groß, so lang, so breit und alles war wunderbares, goldschimmerndes Glas und so weiter. Und in 21,3 heißt es dann, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Ja, also hier ist jetzt ganz am Schluss der Bibel der Zeitpunkt, da hat Gott das Ziel erreicht, dass er jetzt für immer mit den gereinigten Menschen, die er für sich passend gemacht hat, für immer zu wohnen. Und deshalb heißt es hier, da jetzt schaut, das ist jetzt Gottes Ziel erreicht, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und keine Trauer. Kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Habt ihr auch schon die Lästerungen gehört, dass Leute sagen, da im Himmel, das wird total langweilig, da wissen wir gar nicht, was wir machen sollen, immer nur singen. Ja, also wirklich Lästerungen von Menschen, die keine Ahnung haben, ja. Und scheinbar auch nicht haben wollen. Aber etwas, was ich mal ansprechen möchte, was ich besonders kostbar finde, ist, dass all dieses Schmerz und Krankheit und Geschrei und Betrug und Gehässigkeiten, das alles wird nicht mehr sein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das gibt, wo überhaupt alles Böse und Negative draußen bleiben muss für immer. All dieses Negative nicht. Und dann noch im selben Kapitel, Vers 27. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines, irgendetwas, was Gräuel tut, irgendeine Lüge, sondern nur die, die geschrieben sind in dem Buch des Lammes, des Lebens des Lammes. Hier ist ein Höhepunkt. Und ich darf durch den Verdienst des Herrn Jesus, der in meinem Leben Wirklichkeit geworden ist, die Gewissheit haben, ich werde dort mit euch sein. ich werde dort neben euch sitzen. Und was für Liedtexte wir dann singen, das weiß ich jetzt noch nicht, aber wir werden dann Jesus sehen. Ein Vers dort in der Nähe, in der Offenbarung 21 heißt, und seine Knechte werden ihm dienen, und die werden so an dem Herrn Jesus orientiert sein. Das heißt dort, und sein Name wird an ihren Stirnen geschrieben sein. Ich darf den Namen des Herrn Jesus dann hier haben, das zeigt ich. Dort kann ich ihn dann wirklich sehen und von ihm geprägt sein, von ihm gestempelt sein, ja? An so einem reinen Ort, dass das all das Negative, all das Böse und Schlechte draußen ist. Hast du immer noch Durst nach der Wohnung Gottes? Oder ist das eigentlich zu stark für dich, was da steht? Zu krass? Ja, vielleicht muss der Herr mich und andere auch noch besser vorbereiten auf diese Zeit, noch passender machen, dass wir das alles aushalten können, dieses Wunderbare, dieses Schöne, dieses Vollkommene aushalten können. Und Jesus sehen. Mein Wunsch ist, dass der Herr euch segnen kann mit diesem Anschucker von heute Morgen. Und was der Herr dann bei jedem Einzelnen von euch tut, das weiß ich ja nicht und das muss ich ja auch nicht wissen und das macht der Herr bei jedem anders, ja? Aber entscheidend ist er. Entscheidend ist Jesus. Und vielleicht konnte ich nur bei jemandem heute Morgen ein Verlangen wecken, mal Zeit zu haben für den Herrn. Auch wenn wir Schwaben sind, schaffe, mal Zeit zu haben für den Herrn. Zeit fürs Gebet, das nicht schnell fertig sein muss. Manchmal wacht die Theresa morgens auf und ich bin nicht mehr im Haus, weil ich früh morgens, bei uns geht ja der Berg hinterm Haus gerade so hoch und da habe ich viele schöne Plätzle, wo es ganz still ist und wo mich niemand stört, zu dem Herrn auch laut zu sprechen oder mich mit dem Gesicht auf den Boden zu legen und sagen, Herr, ja, vielleicht ist bei jemandem von euch ein Verlangen, Zeit für den Herrn zu nehmen und dann können andere Sachen, die am Haus oder in der Familie oder die auch wichtig sind, einfach mal warten. Ich bin jetzt für den Herrn da. Vielleicht sagt ihr dann auch, die Momente sind schöner als tausend andere, die man in der Woche auch noch erleben kann. Auch wenn Menschen da sind, die uns nicht verstehen, dass wir so viel Zeit mit Gott brauchen oder bestimmte Dinge in der Familie oder im Haus furchtbar dringend sind. Martha hat sich auch beschwert bei dem Herrn Jesus. Also diese Maria, die huckt nur da und hört, die kann doch auch was in der Küche helfen. Und der Jesus sagt, die hat sehr gut entschieden. Es ist nicht nur rumrennen in der Küche oder das. Ich tadel die Maria nicht, die hat was Gutes erwählt, Zeit für mich zu haben. Auch wenn das so aussieht, als nur da sitzen. Aber vielleicht tut's uns auch weh, auf etwas Schönes zu verzichten, was wir sehr gern, wo wir vielleicht Geld dafür ausgegeben haben. Ja, meine Erfahrung ist, wir können nicht ausgiebig Gemeinschaften mit dem Herrn haben, ohne auf bestimmte Dinge zu verzichten. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Und wenn der Herr wirklich das Wichtigste für dich ist, dann entscheide du. Alles Gute euch, viel Segen. Und es kann natürlich sein, dass in dieser Nähe mit dem Herrn, und er fängt an, dich dann auch besonders zu gebrauchen, das gehört dann dazu, dass da vielleicht plötzlich Dinge passieren, die du nicht verstehst. Paulus hat dreimal inständig gebetet, Herr, nimm diesen Pfahl aus dem Fleisch von mir weg. Und der Herr Jesus sagt, nein, nein. In meiner Nähe, in meinem Dienst, du hast dein ganzes Leben mir, deinem Erlöser, gewidmet. Da muss ich noch Dinge, da muss ich dir noch mehr Dinge zeigen. Und dazu ist dieser Pfahl im Fleisch da. Bleib trotzdem in meiner Nähe. Widme dich trotzdem weiter mir, auch wenn das so weh tut. Aber andersrum auch, ich denke an einen Mose, der ja wirklich in Gemeinschaft mit Gott gelebt hat. Stellt euch vor, 40 Tage auf einem Berg und nichts essen und nicht trinken. Das zweimal hat er diese Zeit da durchgemacht. Das war ja eine ganz, ganz enge Gemeinschaft mit Gott. Und die Gemeinden heute brauchen solche Menschen. So wie das Volk damals diesen Führer gebraucht hat. Da war das an einem bestimmten Punkt für Mose nicht genug. Könnt ihr euch erinnern, dass er zu Gott gesagt hat, ich möchte dich jetzt endlich mal sehen. Es ist immer nur eine Stimme, es ist immer nur, dass ich Feuer sehe, es ist immer nur, dass ich sehe, wie du in diese Tafeln einschreibst, die 10 Gebote, und ich sehe deine Wunder, aber kann ich dich jetzt einfach endlich einmal sehen? Und Gott sagt, das ist für dich zu gefährlich, du würdest verbrennen, aber ich komme dir entgegen, ich habe dort eine Felsspalte, dort stecke ich dich rein, und damit dir nichts passiert, halte ich meine Hand und deck dich zu. Und dann gehe ich vorbei und rufe ganz laut, Yahweh, 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 der Herr. Und wenn ich dann fast vorbei bin, dann nehme ich die Hand weg und dann kannst du mich von hinten sehen. Das ja, Mose. Ja. Die Gemeinschaft mit Gott, diese Zeit mit ihm, ist natürlich das Optimale, was wir haben können hier auf der Erde. Und das geht im Himmel weiter, ja, haben wir ja gelesen. Aber auch das Leben für den Herrn ist nicht ohne Holpersteine, nicht ohne Höhepunkte oder Tiefpunkte. Mose musste hören, du kommst nicht ins Land. Das war hart für ihn. Er hat, 5. Mose, er hat mehrmals darum gefleht, Herr, lass mich doch das Land sehen. Lass mich doch in das Land hineingehen. Ich habe jetzt 40 Jahre dafür mich aufgeopfert für die Zukunft des Volkes dort in diesem Land. Lass mich doch das Land sehen. Und Gott gibt seinen Dienern Grenzen. Er sagt, rede mir nicht mehr davon, heißt ein Vers. Nein. Seid einfach bereit, all das, was der Herr euch in dieser engen Gemeinschaft unter seinen Fittichen an Grenzen und an Herausforderungen gibt, seid bereit, das anzunehmen. Die Gemeinschaft mit dem Herrn ist trotzdem super herrlich und super schön. Trotzdem, weil es einfach Gott ist, der dann bestimmte Dinge in deinem Leben nicht so zurechtrückt, sondern so. Und was er macht, ist hundertprozentig super und schön und es ist einfach optimal, was Gott tut. Nochmal alles, alles Gute euch, Segen und nehmt euch Zeit für die Gemeinschaft mit dem Herrn. Amen.